Achtung. Du bist geheilter, als du fühlst. Du bist geheilter, als du fühlst. Und der Predigtext dazu steht in Römer 8, Vers 10 bis 17. Wer die Heftchen dabei hat, ist auch noch drin. Fantastisch. Also die Schwestern haben Vertrauen, dass ihr bis zum Schluss mitlest, mitschreibt. Bei mir in den Freizeiten hören die hinten immer auf. Ich habe alles schon im Koffer und sind mit dem Gehirn schon zu Hause. Ihr müsst noch arbeiten. Also Römer 8, Vers 10 bis 17. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn wir nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Schwieriger Satz, aber das ist der Schlüsselsatz. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Ja, Herr, wir wollen dich bitten, dass wir auch an dieser Nachmittagsstunde noch einmal wach werden für dein Wort. Wir wollen dich bitten, dass du durch deinen Geist es in unser Herz hineinlegst, hinein übersetzt, dass es uns stärkt am inneren Menschen, dass wir feststellen, wir sind geheilter, als wir uns fühlen. Amen. Wendepunkt. Erster Punkt. Nicht fühlen, sondern vertrauen. Wir haben gesagt, du bist geheilter, als du dich fühlst. Grundsätzlich möchte ich mal was an diesem Punkt anführen. Wir sind nicht da mit dem Gefühl. Es geht nicht um fühlen, sondern um Vertrauen im Glauben. Kleiner Tipp, wenn du zu Hause bist, hol dir mal eine Konkordanz. Konkordanz ist so ein Nachschlagewerk. Hol dir mal eine Konkordanz und schlag mal drauf, fühlen. Wäre mal interessant, könnt ihr mir eure Recherchen auch mal zumailen. Was steht da? Fühlen. Sag Gott, du sollst mich fühlen. Fühlt mal schön. Und wenn ihr betet, fühlt euch da. Und wenn ihr singt, fühlt eine Weile. Und wenn ihr die Bibel lest, dann fühlt ihr euch bald besser. Sagt Jesus, folge mir nach mit eurem Gefühl. Glaube an mich mit deinem Gefühl. Es ist erstaunlich, steht da gar nicht viel von Gefühl. Aber wir hängen so hoch. Ich auch. Heute fühle ich mich nicht so. Heute fühle ich mich so bedrückt. Heute fühlt mich Jesus so weit weg an. Ich weiß es nicht. Aber wo steht es in der Bibel? Wo sagt Jesus, fühlt mich? Er sagt, vertraut mir. Er sagt, gehorcht mir. Er sagt, handelt nach dem, was ich euch sage. Tut, wirkt, folgt. Hat erstmal nichts mit Gefühl zu tun. So, Stefan, musst du gleich mit so einem Hammer kommen? Ich will aber fühlen. Gut, ich gebe dir noch ein romantisches Beispiel. Wenn du heiratest, irgendwann einmal, so wie ich, dann kommst du nach vorne, gehst da diesen Gangway runter und dann steht da der Pfarrer. Und ist alles ganz schön. Und dann fragt dich der Pfarrer, hallo Stefan, fühlst du dich heute nach heiraten? Ich sage, ja, ich fühle mich nach heiraten. Und fühlst du dich, dass das deine Frau sein soll? Ich sage, oh, ich fühle mich so danach. Dann sagt er, gut, damit fantastisch. Liebe Friederike, so heißt meine Frau, kannst du dir vorstellen, dass er diesen Stefan da heiratet? Und sagt, ich fühle mich so danach. Dann sagt er, gut, ihr seid verheiratet. Ihr fühlt euch ziemlich gut an. Was sagt die Gemeinde? Fühlst du dich? Könntest du dir vorstellen, dass du mit der Frau weiterleben willst? Nee, was fragt der Pfarrer? Willst du diese Frau heiraten? Willst du diesen Mann zu deinem Ehemann? Willst du ihm in guten und in schlechten Tagen folgen? Nicht fühlst du dich danach? Es geht nicht nur um Gefühl, es geht um Vertrauen. Und Gott sagt, vertraut mir. Und das sehen wir hier im Text. Vertraue auf Gottes Wort, das, was er sagt. Ich finde das so tröstlich, aber liegt vielleicht daran, dass ich ein Mann bin, dass, ich war so mal Recken als Vorbilder, und da war Luther, ist so ein ganz bescheidenes Vorbild, aber Luther ist so ein schönes Vorbild, und der hat auch Versuchungen, dem geht's auch dreckig, der hat schon Teufelchen links und rechts gesehen, und dann wird gesagt, er schmeißt das Tintenfass. Und was sagt er? Ich bin getauft. Nicht ich fühle mich getauft, ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht. Ich bin getauft. Hau ab, Teufel. Und wir müssen lernen, Gottes Wort zu nehmen, wie es da ist, ob die Gefühle rauf oder runter duseln. Es steht geschrieben. Was steht geschrieben? Römer 8, Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn du Christ bist, dann ist da zwar dein Leib tot und Sünden. Die Sünde ist noch sehr aktiv. Du hast die Anfechtung, aber du bist lebendig im Geist. Und das kann dir keiner mehr nehmen, ob du dich fühlst oder nicht fühlst. Vertrau dem Wort. Und vertrau dem Geist. Römer 8, Vers 10. Römer 8, Vers 10. So ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und 8, Vers 13, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Vertrau dem Geist. Wenn ihr mit der Kraft des Geistes die selbstsüchtigen Taten tötet, das ist eine aktive Sache. Vertrau mir, sagt Gott, vertrau meinem Geist, häng dich an mich. Wurde gefragt, wie mache ich das? Nun häng dich an den Geist, lass ihn wirken. Wie macht man das? Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wurde Bart mal gefragt, was das Wesentliche ist, und hat mit diesem Kinderlied geantwortet. Und weißt du was, das ist fantastisch. Und ich mache hier auch was für reifere Christen. Ich erzähle euch nichts Neues. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Das kann man auf Englisch, das kann man auf Französisch, das kann man schön singen. Auch mit seinen Kindern. Und die Wahrheit ist so. Geh in die Gemeinde, versuch kein Solo-Christ sein. Such dir einen Menschen, bitte, ringe, weine vor Gott, bis du einen Menschen hast, der genauso tickt wie du im Glauben und sagt, wir beten, was das Zeug hält. Wir beten und flehen, bis in der Jugend, bis in der Gemeinde, bis in unserer Partnerschaft, bis etwas hier vorangeht. Wir wollen, dass es vorangeht. Und dann geh hinaus. Wenn ein Christsein eingeschlafen ist, dann geh hinaus mit dem Geist. Dann geh zu deinen Freunden. Geh zu deinen Freunden, die nicht an Gott glauben. Und rüttel und schüttel geistlich gesehen und sag, komm zum Glauben, komm zu Christus. Oder gehst du offenen Auges mit ihnen in den Untergang und sagst, naja, c'est la vie. Am Ende kommt der Herr, am Ende kommt das Gericht und dann gehst du halt in die eine Ecke, ich in die andere. Was für eine Freundesliebe hast du denn? Geh und vertrau Gott und vertrau seinem Geist und er wird dich führen und er wird dich leiten. Vertrau dem Geist und vertrau darauf, auch wenn alle Umstände dagegen sprechen, gegen alle Widrigkeiten. Larry Crabb hat mal geschrieben, das ist ein Autor, den ich sehr schätze, Glück suchen und Gott finden, der hat Folgendes gesagt. Der Rat, Gott zu vertrauen, auf Seite 138, der Rat, Gott zu vertrauen, kann sehr blutleer klingen. Das ist ein ehrlicher Seelsorger, das gefällt mir an dem. Wie würden Sie reagieren, wenn Ihr Seelsorger sagt, sei still vor dem Herrn und tu, was auf der Hand liegt. Nörgel nicht ständig an deinem Mann herum, trink nicht, um deine Geldsorgen zu ersticken, such nicht nach Lösungen, tu einfach das, was richtig ist und tu es in einem Geist der Ruhe und des Friedens. Ein toller Seelsorger.
geht alles vor die Hunde. Egal, leb anständig und Gott wird es schon regeln. Vertrau. Ich zitiere weiter. Aber Menschen in Not wollen Hilfe, echte praktische Hilfe, klare Vorschläge, was sie tun können, um ihre Situation zu verändern oder sich zumindest besser zu fühlen. Aber bedenken wir, die Annahme, dass man immer etwas tun kann, um die Dinge zu verbessern, spiegelt eine tiefer liegende, perfide Annahme wider, dass wir es schaffen können. Wir selbst wollen unser Leben befriedigender, erfüllender gestalten. Aber wir können es nicht. Je nach Begabung, Vermögen und Gelegenheit haben wir vielleicht die Mittel, um es uns etwas bequemer und zeitweise glücklicher einzurichten. Aber köstliche Nahrung, die die Seele nährt, kommt allein von Gott. Und wir müssen zu ihm. Und wir müssen ihm folgen und vertrauen, auch wenn die Gefühle rauf und runter gehen, wenn das Elend uns anschreit. Ich zitiere weiter auf 173. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Leben so funktioniert, wie wir es uns wünschen. Keine Garantie. Gott hat uns die biblischen Prinzipien nicht gegeben, damit wir uns das Leben damit nach unserem Geschmack einrichten können, sondern damit wir erkennen, wie er sich uns unser Leben vorstellt. Gott gibt uns nicht die Gebote, damit wir sagen, wir tun das und dann musst du aber was für uns tun. Ich bin jetzt fromm, ich lese die Bibel, ich bete, ich gehe in die Gemeinde, aber dafür kriege ich eine Frau oder einen Mann oder ich kriege ein Haus und ich kriege den Beruf. Ich kann mit Gott nicht handeln. Sondern er hat mir die Gebote gegeben, weil er sagt, so sollst du leben. Wir singen so schnell, reign in me, regier in mir. Ist das wahr? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Oder ist es doch noch mein Wille? Was geschieht, wenn wir seinen Weisungen folgen, ist seine Sache. Manchmal erfahren wir direkten Segen, manchmal nicht. Doch erst wenn wir die Hoffnung auf alle verheißungsvollen Erfolgsversprechungen aufgeben, werden wir es lernen, auf einen Gott zu hoffen, dem wir auch dann noch vertrauen können, wenn das Leben uns völlig sinnlos erscheint. So einen Glauben möchte ich leben und nie drunter, dass ich glaube und vertraue und mich halte und klammer an den, der mein Leben in der Hand hat, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Das ist das Vertrauen. Nicht Gefühl, sondern Vertrauen. Zweiter Punkt. Nicht Knecht, sondern Kind. Römer 8, Vers 15. Der Geist, den Gott uns gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass wir wie früher in Angst leben müssen. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, aber lieber Vater. Ja, Wendepunkt, Wendepunkt. Wenn du Christ bist, dann kommt der Wendepunkt. Nicht mehr Knecht, sondern Kind. Nicht mehr Knecht, sondern Kind. Was ist geheilt? Leute, was ist geheilt? Meine Beziehung zu Gott ist geheilt. Das ist das Wesentliche. Meine Beziehung zu Gott. Living in the sun. Ich lebe wieder mit dem Sohn. Ich lebe wieder in der Sonne. Ich lebe wieder im Strahlen, in der Herrlichkeit Gottes. Das ist geheilt. Ich brauche nicht mehr Angst haben. Nicht mehr Angst haben vor Gott. Nicht mehr Angst haben, dass er sauer ist auf mich, dass er mich verfolgt, dass er so ein Übervater ist. Ich muss nicht mehr Angst haben nach 5 Tagen gutem Wetter und schollendem Leben, dass Gott wieder mit dem Knüppel sitzt und sagt, ha, du lachst ja wieder. Oh, ich muss immer wieder Krankheit schicken. Und so haben wir manchmal so korrupte Bilder. Nein, er ist ein Vater, der das Beste für uns will und der uns liebt und die Furcht austreibt. Und ich darf ihn lieben und er hat mich lieb und wir sind uns wieder gut. Ich bin mir wieder gut mit meinem Papa. Das ist das Schönste, was es gibt. Ich kann aufschauen. Nicht mehr Furcht, sondern Liebe. Nicht mehr Unsicherheit, sondern Gewissheit. Römer 8, Vers 16. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Hey, lebst du in dieser Gewissheit? Egal was passiert, ich bin Kind Gottes. Egal, ob die über mich lachen, ich habe Gott zum Papa. Egal, ob ich die nächste Klasse schaffe oder ob ich sitzen bleibe. Erstens ist Einstein nochmal sitzen geblieben und andere gute Leute. Aber Gott hat mich trotzdem lieb, das ist noch viel besser. Egal, ob ich die Prüfung schaffe oder nicht. Egal, ob ich dieses Sportabzeichen kriege oder nicht. Ich habe Gott zum Papa. Was wollen die eigentlich? Meinem Vater gehört die Welt. Ha. Komm du doch mit deinem Porsche. Mercedes, Audi, Toyota, lalalala. Leute, warum lassen wir uns so unter Wert verkaufen? Warum genieren wir uns als Christen? Oh, ist ja peinlich, ich muss so viel spenden, ich muss so arm sein. Nö, wir dürfen doch arm sein, wir haben doch eh den Rest der Welt. Ich habe doch Familie überall. In Amerika, in Indien, ist doch fantastisch. Kann man dahin, fliegen wir dahin, fragen wir an George, wie das geht. Ist toll. Hey, mein Papa gehört die Welt. Das ist mein Papa. Und er kümmert sich nicht um die Kriege so im Irak und solche Dinge so die großen Sachen oder Steuerschulden oder sowas, alles in Deutschland und ist beim Schröder im Kanzleramt, sondern der ist auch bei mir. Er guckt jeden Tag vorbei, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Ich kann immer zu ihm und er ist immer da für mich. Was haut mich da noch um? Hey, ich habe die Gewissheit. Und ich habe die Gewissheit, wenn es mich einmal wirklich umhaut, dann bin ich bei ihm. Fantastisch. Hey, wie können die Leute leben, ohne zu wissen, wo sie nach dem Tod hinkommen? Wie kannst du wissen? Naja, wenn du keine Ewigkeit hast, dann wird in der Blumenkübel im Dorf halt das Wichtigste der Welt. Willst du so enden? Wenn du keine Ewigkeit hast, dann ist deine Firma dein Ein und Alles. Die ziehst du hoch. Boah, bist du gut. Und deine Enkel verkloppen's und fahren nur noch auf Reise. Dann ist dein Auto dein heiliges Blechlein. Das ist an alles. Dann ist dein Buch, was du schreibst, das Wichtigste der Welt. Dann ist dein Partner dein Ein und Alles. Dann ist dein Garagentor, was du neu kriegst mit Auf- und Runterfahren. Deine Hecke, dein Zwerg, der grüßt. Das ist das Wichtigste der Welt. Wenn du die Ewigkeit nicht hast, wow. Und wenn ich die Ewigkeit habe, so what? Ich brauche nicht Skifahren. Kann ich immer noch. Wenn mich Gott woanders hinruft, ich brauche es nicht. Nein, aber im Ernst. Hast du diese Gewissheit in deinem Herzen? Geh doch nicht von hier, schlag dich doch nicht unter Wert, sondern werd doch geheilt an deiner Beziehung zu dem Allmächtigen. Dort will er dich heilen, an deinem Geist, an deiner Kindschaft, deiner Gesundheit, dass du weißt, mein Vater ist mir wieder gut. Und er hat Sagen in meinem Leben. Und es tut gar nicht weh. Manchmal hat man Angst und sagt, was ist denn, wenn Gottes Wille wirklich in meinem Leben geschieht? Wo wird er mich hinschicken? Ja, wenn Gottes Wille nicht in meinem Leben geschieht, wessen Willen dann? Meins? Mein Wille? Was kann ich denn? Kann ich meine Krebszelle besiegen? Wie manche, die das denn schaffen, behaupten, ah, ich habe nur fest dran geglaubt und dreifach gekämpft und habe die Chemo überstanden. Ich habe es geschafft. Und die anderen sind so blöd, oder was? Wir hatten sein Leben in der Hand. Ha, da gebe ich es doch lieber dem, der mein Leben sowieso in die Welt gesetzt hat. Und der meinen letzten und meinen ersten Atemzug in der Hand hat und verbindet und mich hält. Ich habe Gott zum Vater. Nicht mehr Knecht, sondern Kind. Schön zu leben. Und kommt noch eins. Nicht nur mittellos, sondern Erbe. Römer 8, Vers 17. Steht ja hinten dran. Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Das heißt, wir haben Zugriff auf Gottes Reichtümer. Wir haben Zugriff auf Gottes Reichtümer, auf seine Liebe, seinen Frieden, seine Freude, seine Kraft, seine Geduld, seine Keuschheit. Alles das, was wirklich zählt in dem Leben. Alles, was wirklich zählt. Wir Romantiker wissen das ja. Ist ja nicht Geld, ist ja nicht Karriere, so blöd bin ich auch nicht. Es geht Liebe um Geborgenheit und Verständnis. Ja, aber sind wir noch mal ehrlich, wie viel Liebe und Geborgenheit und Verständnis haben wir denn füreinander? Und da sagt Gott, ich gebe dir das. Das ist meine Erbschaft, die gebe ich dir. Ich bin für dich da. Ich habe dich lieb und ich habe so viel Liebe für dich, dass du das weitergeben kannst. Wir sind die Erben Gottes. Und natürlich erben wir Gottes Ewigkeit und Gottes Herrlichkeit. Was Wunderbares. Nicht mehr Knecht, sondern Kind. Und noch ein letztes. Nicht vollendet, sondern in Hoffnung. Nicht vollendet, sondern in Hoffnung. Die Überschrift ist ja, du bist geheilter, als du fühlst. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wir sind geheilt an unserer Gottesbeziehung, an unserem inneren Menschen. Aber wir sind noch nicht vollendet. Das heißt, wir leben weiter im Leiden. Achtet mal auf Römer 8, Vers 17, wie es weitergeht. Wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm, wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Und dieses Leiden wird weitergezogen in den nächsten Abschnitt, Vers 18 bis 21. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen. Das sagt Paulus. Lasst euch von keinem einreden, der sagt, sobald du Christ wirst, wirst du nie mehr leiden. Hier steht Paulus, bei aller Herrlichkeit, bei aller Kindschaft, bei allem Vertrauen, da ist auch immer noch Leiden in meinem Leben. Aber ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und in die er Zukunft offenbar machen wird. Die ganze Schöpfung wartet nämlich sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in diese Herrlichkeit offenbart werden. Das heißt, die ganze Schöpfung leidet. Vielleicht hast du gefragt, warum geht es in der Welt so schlecht? Warum ist es so elend? Was ist mit den Tieren? Was ist mit der Umwelt? Was ist mit allem? Alles ist unter diesem Fluch der Sünde von der Gottlosigkeit. Aber alles wird mal erlöst, verwandelt, verherrlicht, heil werden. Aber das wird noch kommen. Und die Gesellschaft und die Gemeinschaft und die Welt, die Natur sehnt sich mit uns nach unserer Erlösung. Dass Gott wiederkommt und wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dann wird auch die Natur endlich erlöst und heil. Aber so lange leben wir noch im Leiden. Ich möchte noch einmal Larry Crabb zitieren, diesmal auf einem anderen Buch. Und Seite 32 und 33, da schreibt er folgende, der ist ein ziemlicher knallharter Typ, aber gefällt mir gut. Der Weg des Lebens ist nämlich keine gerade Linie. Es geht nicht darum, ein positives Selbstbild zu entwickeln und mit Gottes Hilfe das zu verwirklichen. Es geht eher darum, an sich selbst zu verzweifeln, zu erkennen, dass wir, wenn wir uns an dem dreieinigen Gott messen, gar nicht lieben können. Es geht nicht darum, sich anzustrengen und alles richtig zu machen, damit wir vor Gott treten können und alles in Ordnung ist. Es geht eher darum, zu ihm zu kommen, wie wir sind, vor ihm ehrlich zu werden. Und immer mehr zu erkennen, dass wir gar nichts richtig machen können, so sehr wir uns auch bemühen. Und dann die tröstende Stimme zu hören, willkommen, willkommen zu Hause, hier wirst du geliebt. Hab keine Angst, sprich nur, sprich mit deiner eigenen Stimme und höre, höre, mit welcher großen Liebe Gott dich liebt. Der weltliche Weg basiert auf Kontrolle und Druck. Tu dies, dann passiert das. Dein Leben kann werden, wie du es dir wünschst, wenn du es nur richtig anstellst. Der geistliche Weg jedoch basiert auf Freiheit und Gnade. Komm, wie du bist, zitternd und zagend. Hör auf, dich unter Druck zu setzen. Werde ruhig. Und dann geh wieder hinaus ins Leben und tue, was richtig ist. Nicht, weil das der Weg zu irgendetwas ist, sondern weil du es darfst, weil du Gott lieben darfst. Vielleicht hält Gott dir das Leben, vielleicht hält das Leben viel Gutes für dich bereit. Vielleicht, aber auch nicht. Doch ob so oder so, Gottes Tür steht dir immer offen. Ich wünschte, ich könnte euch erzählen, wird Christ und es wird alles gut. Die Erfahrung lehrt mich, wir leben im Leiden. Und das Wort sagt mir, solange wir die Füße hier auf dieser Erde Wandel haben, bleiben wir im Leiden. Gott kann heilen an Körper und Seele und Geist. Aber er kann es auch erlauben, dass wir leiden. Aber wir haben eine Hoffnung. Wir leben im Leiden, aber wir hoffen auf Heilung. Römer 8, Vers 22 geht nämlich weiter. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang das neue Leben gleichsam als Anzahlung den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Inneren. denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat. Doppelpunkt, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Wir leben in Hoffnung und da verspricht uns Gott, es kommt ein Tag, wo dein Leib geheilt ist und du erlöst bist von den Gebrechlichkeiten und Vergänglichkeiten dieser Welt. Und das wird geschehen und diese Hoffnung habe ich und in dieser Hoffnung lebe ich. Aber sie muss sich nicht jetzt und hier verwirklichen. Wir sehnen uns, die Natur sehnt sich wie eine Frauenwehen nach dieser Erlösung unseres Leibes. Wir sind geheilt an unserer Beziehung mit Gott, dem Vater, in unserem innersten Menschen. Der Geist ist rein und lebendig. Aber unser Leib kriegt noch so manche Macke ab. Und auch das erfahre ich in der Welt. Und ich kann euch leider nichts Schöneres versprechen. Ich muss am Wort bleiben und das Wort sagt mir, es wird erst dann erlöst. Aber es wird erlöst. Und ich sage euch eins, ich freue mich auf diese Erlösung. Es gibt genug Gebrechlichkeit auch in meinem Leben, die Gott zulässt und erlaubt. Aber ich weiß, eines Tages, wenn ich ihn sehen werde, von Angesicht zu Angesicht, da werden wir verwandelt. Und dann, meine Lieben, dann verschwinden auch die letzten Narben und Kratzer, die wir unser Leben lang hier auf Erden noch halten werden. Aber dann wird alles endlich erlöst und geheilt, im vollen Umfang. Ich muss treu bleiben dem Text, ich kann euch nicht mehr versprechen, aber das ist für mich Hoffnung genug. Leben im Leiden, ja, aber Hoffnung auf Heilung und gehalten in der Liebe. Römer 8, Vers 28. Was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Römer 8, Vers 31. Was bleibt zu all dem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Nichts. God is no one's debtor. Gott schuldet niemandem etwas. Wurde mir damals selbst gepredigt. Und ich habe gesagt, stimmt das? Aber es stimmt. Gott schuldet keiner Person etwas. Er hat schon alles bezahlt. Er hat das Liebste gegeben, seinen Sohn. Sollte er uns mit seinem Sohn nicht alles geben, was wir hier in dieser Welt brauchen? Römer 8, Vers 37. Aber mitten in dem Allen triumphieren wir als Sieger mit Hilfen dessen, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin ganz sicher, dass nichts von uns und von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Himmel noch Hölle, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unseren Herrn. Let's live in the Son. Lass uns mit diesem Sohn leben. Herr, ich danke dir, dass du uns heilst von innen heraus und dass du unsere Seele und unseren Geist zum Leben erweckt hast, wie die spüren, hören und vertrauen dürfen. Und wenn die Winde wehen, das Schicksal über uns hereinbricht, hält dein Geist unseren Geist fest und zieht uns in die Ewigkeit. Und dort darf Heilung beginnen. Ich danke dir, dass wir Heilung erfahren dürfen, auch in diesem Leben, an Körper und Seele, dass du viele von uns schon geheilt hast, an unseren Gebrechen, an unseren Krankheiten, an unserem Jähzorn, an unserem Hass, an unseren Süchten. Aber Herr, wir wissen immer noch, wo wir schuldig sind, wo wir auf die Füße fallen, wo wir auf die Knie fallen, wo wir uns blutig schlagen, wo wir krank sind und zerbrochen, abgelehnt und zerstört, behindert, ausgeschlossen von der Gesellschaft. Und Herr, du liebst alle und du wirst alle durchziehen. Jeden Kranken, jeden Behinderten, jeden, der Alzheimer hat. Und du ziehst den Geist durch in die Ewigkeit und dort wirst du heilen. Und wir danken dir, dass wir in dieser Hoffnung leben dürfen, dass dort unsere Gebrechen gänzlich abfallen und wir stöhnen und sehnen nach dieser Heilung, wie die ganze Natur. Und wir wissen, dass mit Pfingsten deine Geschichte nicht aus ist. Du kommst wieder und wir werden dich sehen von Angesicht zu Angesicht. Und wir danken dir, dass deine Liebe in der Zwischenzeit durchträgt. Und dass sie trägt und trägt, ob wir Erfolg haben oder versagen, ob wir gesund sind oder krank sind, ob wir geheilt sind oder weit wund geschossen sind. Deine Liebe trägt durch. Herr, ich bitte dich besonders für diejenigen, die jetzt hier sind, die alleine sind, die Angst haben vor zu Hause, die wissen, was dort wieder gesprochen wird, die wissen, welche Atmosphäre sie erwartet, die die Einsamkeit schon wieder hochkriechen, spüren in ihre Seele. Sei du ihnen nach, geh du mit ihnen und zeig ihnen, dass du schon bei ihnen zu Hause im Zimmer auf sie wartest. Sie sind keine Sekunde allein. Hilf ihnen, dass sie sich nicht nur auf ihr Gefühl verlassen, sondern an dein Wort haften, was sagt, du bist und bleibst bei uns und niemand und nichts kann uns von deiner Liebe trennen. Ich danke dir für diese Tage. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deinen Sohn. Amen.